Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Moin Leute und herzlich willkommen zu Radio Micro Europa, dem Campusfunk auf der Wüstenwelle. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Am Mikrofon Sophia Kohn. Heute dürfen wir euch aus Hamburg begrüßen. Wir, das sind die Masterstudierenden an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Dort studieren wir digitale Kommunikation. Und genau dort ist im Rahmen eines Workshops mit Ulrich Hägele auch diese Sendung entstanden. Heute soll es um das Thema Drag in Hamburg gehen. Wir schauen uns unter anderem an, was Drag überhaupt ist. Wir begleiten eine Drag Queen auf einer Kiez-Tour und sprechen mit dem Wig-Designer Karl Gazzali über seine Arbeit. Das Programm ist vielseitig und voll. Wir hoffen, dass ihr euch genauso darauf freut wie wir. Bleibt gerne dran und freut euch auf eine gute Stunde zum Thema Drag in Hamburg. Zur Einstimmung hier erstmal der Song I'm Every Woman von Chaka Khan. Viel Spaß! Klar, der Hamburger Kiez ist bekannt für sein aufregendes Nachtleben. Aber was wisst ihr über die Drag-Szene in Hamburg? Und was verbindet ihr überhaupt mit Drag im Allgemeinen? Wir haben unser Team losgeschickt, um Menschen in Hamburg genau das zu fragen.
Ich verbinde mit Drag, dass man so sein darf, wie man ist und vielleicht auch eine ganz andere Rolle einnimmt, die man sonst im Alltag hat. Und das finde ich das Besondere, weil du dir eine Maske aufsetzen darfst und dann kannst du machen, was du willst.
Glitzer.
Frechheit, glaube ich.
Also ich glaube, es geht viel darum, einfach sich vielfältig ausdrücken zu können, unabhängig so, also für queere Menschen.
Ausrasten.
I love it.
ich finde, großer Staple für die LGBTQ-Community. Es ist immer wieder fun und ich spiele auch mal mit dem Gedanken, Drag zu machen, also als Drag King, aber ich traue mich noch nicht.
Bei Drag geht es, denke ich, um sich verkleiden. Weder das Geschlecht, aber es kann, glaube ich, generell auch einfach großes Make-up und Kostüm sein.
Das Überkommen von Gender-Stereotypen?
Mit Drag verbinde ich St. Pauli, glaube ich.
Unterhaltung, Freiheit und Diversität.
Drag bedeutet, also in Bezug auf Drag Queens, eine sehr extravagante Art der Femininität und mit like Geschlechterrollen rumspielen.
Yeah. Drag bedeutet für mich eigentlich auch so eine Art von Kunstform, würde ich jetzt sagen. Genau, und Darstellung und Performance. Und das finde ich, glaube ich, das Spannendste daran. Aber ich hatte noch nicht so viel Kontakt damit. Aber vielleicht ja mal die nächste oder so.
Kunstform für mich einfach, dieses sich in Szene setzen, auf eine sehr extravagante Art und Weise.
Geiles Make-up und geile Kostüme.
Drag ist bunt, Vielfalt und einfach dieses Ich-Selbst-Sein.
Also von außen finde ich es auf jeden Fall ein Zeichen auch von Freiheit irgendwo.
Drag bedeutet für mich Freiheit und auch hat mir Drag geholfen. Also ich bin jetzt keine Drag Queen, aber ich schaue schon seit 10 Jahren RuPaul's Drag Race und es hat mir geholfen, mich selbst zu entdecken, weil die Menschen da extrem tolerant sind, die mitgemacht haben. Und dadurch, dass ich in den letzten Jahren ein paar Drag Queens kennengelernt habe, hier in Hamburg und in Berlin, habe ich, würde ich sagen, noch einen Teil von mir entdecken können. Und ich glaube, ich bin auch ein bisschen besser als Mensch geworden und auch ein bisschen offener, toleranter.
Also für mich ist es schon eine Art des Ausdrucks.
Genau, Ausdruck von Kunst, würde ich schon eher sagen. Ja, also Kunst, man zeigt Emotionen, finde ich.
Emotionen, sich selbst.
Sich selbst,
in
aber
verschiedenen
doch
Formen.
Verkörpert man doch jemand anderes irgendwie.
Ja,
ne?
Und das ist wieder die Kunst.
Spiegelt einen
wieder.
Sehr wieder.
Ja, für mich ist es bunt. Jede Drag Queen, die auf die Straße geht, kämpft auch natürlich für irgendwas. Ne? Alleine in Drag zu sein, ist ja schon eine politische Aussage. Gerade mittlerweile, wo so viel Hass uns entweder entgegenschlägt, auch ganz speziell den Drag Queens, ist es natürlich wichtiger als jemals zuvor. Aber es hat sich ja wirklich sehr entwickelt. Es gibt so viele verschiedene Formen von Drag. Und ja, das ist spannend.
Yeah, I mean, I know it's this culture of like related to fashion and like dressing as a different gender, but I don't know so much about it.
I don't know so much about it. Genau das soll sich heute ändern. Bevor wir uns Drag als Kunstform ein bisschen genauer anschauen, hören wir jetzt erstmal einen Song von einer wahren Drag-Legende. RuPaul mit Supermodel You Better Work.
You better work.
Turn to the left. Work, now turn to the left.
I have one thing to say. You better work.
Drag. Da kommt vielen vermutlich als erstes Olivia Jones in den Kopf. Bunt, schrill, glamouröse Kleidung, prachtvolle Frisur. Sie ist die bekannteste Drag Queen Deutschlands. Drag ist eine Kunstform, die Selbstausdruck, Kreativität und Performance miteinander verbindet. Im folgenden Beitrag hat unsere Redakteurin Sophie Rausch diese Kunstform genauer betrachtet.
Herzlichen Glückwunsch und das alles und dann alles hier, dann ist ja hier anziehen. Nee, aber mach da vorne.
Glitzer, starkes Make-up, pompöse Kleidung, bunte Perücken. Das kommt euch vermutlich in den Sinn, wenn ihr an Drag denkt. Aber vielleicht auch Drag-Shows, RuPaul und Lip-Sync-Contests. Drag ist so viel, so verschieden, aber immer eins, eine politische Kunstform. Diese Kunstform setzt sich mit gesellschaftlichen Normen auseinander und durchbricht stereotypische Geschlechterklischees. Sie hat aber nichts mit der Sexualität zu tun. Jede Person, egal welchen Geschlechts, kann eine Drag Queen oder ein Drag King sein. Eine Drag Queen ist meist eine männlich gelesene Person, die grenzenlos künstlerisch das Aussehen und das Verhalten einer Frau darstellt. Ein Drag King hingegen ist meist eine Person, der bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde. Kings setzen sich in ihrer Kunst mit Männlichkeit auseinander. Beide Kunstformen können aber von jedem Geschlecht inszeniert werden, egal ob cis, trans oder nicht binär. Dabei ist alles erlaubt und jede Drag-Person kann sein, wer sie will. Kings und Queens können mit verschiedenen Geschlechterrollen spielen und alle gleichzeitig bedienen. Das macht Drag als Kunstform aus. Sowohl Queens als auch Kings haben feste KünstlerInnen-Namen. Olivia Jones oder die weltweit bekannteste Drag-Queen RuPaul sind euch vermutlich ein Begriff. Dabei ist jede einzelne Drag-Person Kunst für sich allein. Kunst gilt gemeinhin als schöpferisches Gestalten aus verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der Sprache, der Töne, in Auseinandersetzung mit Natur und Welt. Genau diese Kunst schafft Drag. Das Make-up, die Kleidung, die Erscheinung, der Name, der Auftritt – alles passt zusammen. Drag als Kunstform ist in den vergangenen Jahren in der breiten Bevölkerung immer sichtbarer geworden. Queen of Drags suchte 2019 bei ProSieben die deutsche Drag Queen und die amerikanische Show RuPaul's Drag Race wurde 2023 bei Paramount Plus zum ersten Mal auch in der deutschen Version ausgestrahlt.
Von mir diese Regenbogenbinde!
Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Drag. Neben den sehr populären Drag Queens gibt es auch noch Drag Kings. Allerdings sind diese in der breiten Bevölkerung nicht so bekannt. Doch auch in dieser Subkultur begegnet man schillernden Persönlichkeiten und kann Tanzeinlagen mit Muskelschau oder Performances sehen. Es ist eine eigene Art, Geschlechterrollen und Stereotype zu durchbrechen. Um mehr über das Thema zu erfahren, haben wir uns mit einem Hamburger Drag King Kollektiv getroffen. Alma Bartels hat für uns die interessantesten Punkte zusammengefasst.
Peel Dynamite, Don D. Dapper, Karl, Coco Cherry, Freddy Fragile. Das Drag-Kollektiv aus Hamburg. Sie haben sich Anfang 2023 gegründet und sind nun dabei, ihren Platz in der Drag-Kultur Hamburgs zu festigen. Die Wege zum Drag waren für alle Kings unterschiedlich, sagt Karl.
Ich hatte das Glück, dass ich einen queeren Bruder habe, der mich da relativ schnell und früh in die Szene reingebracht hat und ich dann über Queer-Referate an der Uni und sowas da so ein paar Bekannte hatte und dann da so ein bisschen reingeschlittert bin.
Auch bei Don fand der Zugang zu Drag und Performance früh statt. Bereits als Kind stand der Drag King gerne auf der Bühne.
Ich habe irgendwann mal ein anderes Drag-Kollektiv in Hamburg gesehen und war so, hä, das ist richtig cool, was die machen. Und irgendwo wollte ich sowas auch gerne mal machen, habe mich aber dann auch nicht getraut, weil es so sehr mit Auftritten für mich verknüpft war, was es ja gar nicht sein muss. Und jetzt finde ich Auftritte auch schon ziemlich nice, wenn man da erstmal steht und sich was Cooles ausgedacht hat.
Ich habe einen Namen, der auch als Drag-Name verwendet werden könnte. Und ich war mal bei so einer Tagung, wo ich nicht hingegangen bin, und dann lag mein Namensschild auf dem Tresen und es gab am Abend so einen bunten Abend und jemand hat mein Schild als Drag-Namen benutzt. Und irgendwie davor, also ich wusste schon immer, dass es Drag gibt, aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass es so wirklich einen Berührungspunkt damit gab.
Sein Coco Cherry-Ich schlummerte schon immer in ihm. Es dauerte zwar länger, um die Figur auch nach außen zu tragen. Er sagt, mittlerweile sei Coco Cherry aber ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Jeden Freitag geht er auf ein Date.
Ich finde es auch immer wieder spannend, wie viel eigentlich schon von jetzt Coco Cherry irgendwie die ganze Zeit da war.
Die Drag-Szene ist überwiegend von schwulen Cis-Männern geprägt. Doch die Hamburger Drag-Kings wollen das verändern. Besonders in der Drag-King-Szene werden Geschlechterrollen eher humorvoll inszeniert. Das junge Drag-King-Kollektiv hatte sich 2023 dazu entschlossen, eine eigene Gruppe zu gründen. Sie treffen sich aber nicht nur, um Choreos zu kreieren. Sie plaudern, tauschen Gedanken aus und schminken sich. Ein Highlight für die Kings war 2023 der erste Auftritt auf der Hamburger Pride. Die jährliche Parade, um für Gleichberechtigung, Akzeptanz und Sichtbarkeit der LGBTQ+-Community einzutreten. Das Kollektiv trat beim alternativen Pride im Gängeviertel auf.
Wir hatten davor schon immer so ein bisschen geguckt, was können wir für Moves machen, aber nie so eine Performance gemacht. Und dann war irgendwie so, ein Tag vorher war es, ja, jetzt müssen wir die ja mal fertig machen, die Performance. Und haben uns einen Tag vorher halt getroffen und so das einmal durchgegangen. Und ja, zu dem Beat können wir irgendwie so machen mit den Händen und da können wir irgendwie die Muskeln spielen. Lassen. Ja, dann haben wir halt an einem Abend so erste Performance fertig gemacht und am nächsten Tag hatten wir dann unseren ersten Auftritt.
Performances will das frisch gegründete Kollektiv jetzt öfter machen.
Wir brauchten erstmal eine Findungsphase, so überhaupt wer wir sind, wer wir als Gruppe sein wollen, was wir überhaupt für Charaktere in uns schlummern haben. Das war am Anfang dadurch, dass nicht so wirklich so ein Druck da war, eben dass zum Beispiel schon Auftritte oder bestehende Strukturen da sind und wir uns alles irgendwie selbst erarbeitet haben, war einfach eine gewisse Entspanntheit da, die mir ganz viel Druck genommen hat.
Da kann ich noch hinzufügen, weil ich auch später dazu gekommen bin, dass es sozusagen für mich der Grund ist, zu bleiben, weil es einfach so ergebnisoffen ist und also Coco Cherry macht sich super viel Druck.
Bis heute kann es allerdings auch gefährlich sein für Drag-Performer, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Sie müssen in schlimmsten Fällen mit Anfeindungen oder sogar Übergriffen rechnen. Homo- und Transfeindlichkeit steigen kontinuierlich in Deutschland, etwa in Berlin. Die Hauptstadt ist das einzige Bundesland, das seit 2014 LGBTQ+-feindliche Straftaten erfasst. 2021 gab es laut dem Berliner Monitoring-Bericht 456 trans- und homophobe Straftaten. Die Dunkelziffer könnte allerdings sehr viel höher sein, Nur 13% der Vorfälle werden polizeilich angezeigt. Vor allem die rechte Szene macht Drag Queens und Kings zu ihrer Zielscheibe. Der Grund? Wie sie sich schminken und verkleiden. Das Hamburger King-Kollektiv ist vorsichtig mit öffentlichen Auftritten oder wenn sie abends nach Hause gehen.
Nach unserem letzten Treffen bin ich auch in die Öffentlichkeit gegangen. Und ich muss sagen, das hat mir nicht so gut getan. Also im Nachhinein ist es einfach mit den politischen Zeiten, das ist sehr stressig. Also ich bin nur einen kleinen Teil des Hausewegs nicht alleine gegangen, aber es war eine sehr unangenehme Erfahrung und hat mir auch nochmal gezeigt, wie wichtig einfach diese Zeit bei mir zu Hause ist oder auch einfach im Kollektiv.
Ja, so ganz alleine würde ich, glaube ich, auch nicht in meiner Drag-Persona durch die Straßen gehen. Ich habe es schon gemacht, dass ich von Treffen, die wir zusammen hatten, dann im Drag nach Hause bin. Und da hatte ich zumindest in dem Moment keine negativen Erfahrungen, aber das ist auch immer nur eine Momentaufnahme und kann am nächsten Tag nochmal völlig anders sein. Ich nutze Karl schon manchmal im Alltag, aber jetzt nicht, wenn ich zur Bäckerei um die Ecke gehe, sondern wirklich eher, wenn ich weiß, dass ich in vergleichsweise safen Umgebungen bin, sprich auf queeren Partys, wenn ich in queere Bars gehe oder sowas, dann schon mal, aber auch wirklich nur in dem Kontext.
Queere Partys und wöchentliche Treffen des Kollektivs in privaten Räumen bieten den sichersten Ort für ihre Ausdrucksform.
Gleichzeitig, eben weil es so sensibel ist, habe ich eher so das Gefühl, Don ist dann entweder noch so in diesem Kollektiv zu Hause, hilft mir aber persönlich dann trotzdem, wenn ich zum Beispiel auf eine Party gehe oder rausgehe oder ich habe irgendwie noch so einen euphorischen Schub vom letzten Auftritt oder vom letzten Treffen, dass Don sozusagen immer noch so ein bisschen bei mir ist, aber er kommt nicht unbedingt selbst dann nochmal in Erscheinung, also so im Privaten sozusagen.
Die Drag-Szene ist im ständigen Wandel und ist geprägt von Vielfalt und Kreativität. Trotzdem wünschen sich die Kings Veränderung, besonders in der Gesellschaft.
Ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass insbesondere natürlich seines Drag Kings oder Queens oder was auch immer auch noch ein bisschen bekannter werden einfach. Also das Feld sozusagen ein bisschen breiter aufgestellt ist, sowohl an den Personen, an den Charakteren, an den Leuten, die es performen und dass es einfach auch keine Rolle spielt, welches Geschlecht die PerformerInnen haben, dass dann eben doch einfach noch Transfeindlichkeit auch innerhalb der Szene weiterhin besteht. Das ist natürlich einerseits ganz, ganz wichtig, aber ich sehe das ähnlich, dass natürlich der stärkste Beschuss irgendwie immer noch von außerhalb der Szene kommt und es eben nicht als Kunstform, sondern als Gefahr oder was auch immer anerkannt wird, was einfach super, super schade ist und gefährlich.
2023 und das Gespräch mit der Fink Hamburg Redaktion nehmen die Kings allerdings positiv wahr.
So abschließende Worte, ich finde es auch irgendwie voll schön, weil ich das Gefühl habe, ich kann so das letzte halbe Jahr, habe ich jetzt irgendwie nochmal so voll reflektiert. Natürlich war es irgendwie unbewusst schon die ganze Zeit da und ich habe es wie gesagt auch so, wenn ich Selfies gemacht habe als Don oder wenn wir auf Auftritten waren, habe ich es immer voll gemerkt, aber das nochmal so zu reflektieren, wie sehr mich das dann doch tangiert und es eben nicht nur einfach eine Figur ist, die ich ab und zu mal raushole. Das war nochmal voll schön, auch so in der Gruppe jetzt nochmal so darüber zu sprechen.
To you, it's so sad that you're leaving.
Drag ist bunt, facettenreich und spektakulär. Aber wie verbringt eine Drag Queen ihren Alltag? Und welchen Beruf übt man als Drag Queen aus? Uns haben diese Fragen beschäftigt. Deswegen haben wir eine Queen einen Abend lang begleitet. Wirf Noor bezeichnet sich selbst als das loseste Mundwerk der großen Freiheit und ist Aushängeschild der Initiative Olivia macht Schule. Sie nahm unsere Reporterin Alicia Wagner zu einem ganz normalen Arbeitsalltag mit und hat uns ihren Kiez gezeigt.
Es ist Dienstagabend auf der großen Freiheit in Hamburg-St. Pauli und wir sind heute bei einer Kieztour von einer Drag Queen mit dabei. Vor der berühmten Olivia Jones Bar, dem Treffpunkt, tummeln sich schon einige Personen. Ein Quietschen ertönt und die Tür zur Olivia Jones Bar geht auf. Eine Frau mit hochgesteckten Dreadlocks, goldschwarzen Accessoires und fast komplett in Schwarz gekleidet begrüßt die Gruppe auf der großen Freiheit. Ruff Noir, die Drag Queen für den heutigen Abend, verbreitet sofort gute Stimmung. Bodyguard Michelle verteilt kleine Schnapsfläschchen und ein Hallo, du Süßer, bringt alle zum Lachen. Der Abend beginnt für die meisten Gäste mit einem leichten Schwips. Wir merken schnell, gute Laune und Humor ist heute Programm. Unsere Drag Queen, Ruff, lacht.
Ich werde ihr habt alle ein Alkoholproblem, das macht euch auch gleich tierisch sympathisch. Also, holt euch da einen raus und dann wird auch gleich zusammengetrunken, wie sich das gehört. Kurz mal ein paar Fragen vorweg. Wer von euch ist denn heute das allererste Mal hier auf St. Pauli? Mal kurz Hand hoch.
Einige Hände gehen in die Höhe. Wöff nickt zustimmt. Zu überraschen scheint sie diese Antwort nicht. Die meisten hier sind Touristen. Sofort hat Wöff einen schlagfertigen Witz parat und animiert die Gruppe bloß nicht schüchtern zu sein und streckt ihren Schnaps in die Höhe.
Wir trinken ja zusammen, und zwar, wie sich das gehört, auf den schönsten Stadtteil der Welt, auf St. Pauli, also auf euch. Prost!
Ruff Noir ist seit gut 10 Jahren auf St. Pauli zu Hause und Teil der Olivia Jones Family, dem buntesten Familienunternehmen Deutschlands. Sie war damals viel feiern, hatte nächtelang in der Bar getanzt, gesungen, gekrölt, so lange, bis sie das Personal der Olivia Jones Bar fragte, ob sie nicht einfach dort arbeiten möchte. Nach erfolgreichem Casting begann sie die Arbeit als Tourguide über den Kiez und ist heute mittlerweile Botschafterin für die Initiative Olivia macht Schule und tourt durch ganz Deutschland für mehr Aufklärung. Drag bedeutet für sie Lebensfreiheit und das bunte Leben wiederzuspiegeln.
Nicht nur dieses graue 0815 Standard, was irgendwie gesellschaftlich geprägt ist und wo alle sich irgendwie dran festhalten, sondern halt auch das wirklich mal so ein bisschen aufzubrechen, mit den Geschlechtern auch so ein bisschen zu spielen. Nicht immer nur diese, auch wieder das Ding, gesellschaftlich stereotypische Verhaltensmerkmale, sowas wie Jungs tragen blau, Mädchen tragen rosa, sondern einfach auch wirklich mit den Klischees mal aufzuräumen.
Die Hamburger Drag Queen sagt, dass jede und jeder Drag für sich anders widerspiegelt. Beispielsweise sind die meisten Drag Queens sehr bunt gekleidet. Doch Wöff zieht sich bevorzugterweise schwarz an.
Außerdem hat meine Kunstlehrerin damals immer zu mir gesagt, Schatz, wenn du alle Farben, die es auf der Welt gibt, mischt, ergibt das schwarz. Also bunter geht's nicht.
Sie selbst mag ihren Körper als Frau und will selbst entscheiden, ob sie auch ihren Körper an das Klischee-Frauenbild anpasst und wo sie selbst bleiben möchte. Denn Drag ist keine Form der Verkleidung oder Maske, hinter der sie sich verstecken würde. Es sei für sie ein inneres Nach-Außen-Kehren. Sie sagt, dass sie eine heterosexuelle Frau im Körper eines schwulen Mannes sei. Sie möchte keinesfalls an ihrem Körper etwas ändern, macht aber das Beste daraus. Wöff meint, dass diese Form des Drags die ideale Kunstform für sie sei, sich selbst so zu lieben und zu leben, um ihre Identität widerspiegeln zu können.
Ich muss ja noch mal ganz kurz dazu sagen, Mädels, ich weiß ja selbst auch, wie geil das ist, wenn man abends nach Hause kommt und sich endlich diesen beschissenen BH ausziehen kann. Ich habe halt nur den riesengroßen Vorteil, ich ziehe die Titten gleich mit aus. Dann geht ihr Geschirrspüler.
Perücken trägt Wöff nicht. Das würde eine zu große Verkleidung für sie darstellen. Dennoch kann es ziemlich dauern, bis sie sich fertig macht und so aussieht, wie sie heute vor uns steht. Wöff zwinkert die Gruppe an und beantwortet die Frage gleich selbst.
Sag mal, Schatz, wie lange dauert es denn eigentlich, bis man sich so aufgebitscht hat? Das ist natürlich von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Jeder hat eine andere Vorbereitungszeit, eine andere Technik, sich zu schminken. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Look drauf an. Bei mir ist es so von der Entscheidung, ich würde jetzt anfangen, mich fertig zu machen. Also wirklich mit allem drum und dran. Zähne putzen, duschen, rasieren, masturbieren, eine rauchen, schminken, Haare machen, anziehen, aufräumen, fertig machen, los. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Look drauf an, aber es sind immer mindestens roundabout 3 Stunden. Weil man ist ja teilweise auch perfektionistisch veranlagt. Du willst zum Beispiel, dass links und rechts alles gleich aussieht, das haut nie hin, aber man kann es ja mal stundenlang probieren.
Wöff ist schlagfertig und selbstironisch. Die Drag Queen stammt aus Wismar. Um Wöff zu sein, musste sie viel Negatives bewältigen. Aufgrund ihrer Persönlichkeit kristallisierte sich auch ihr Name Veuve Noire heraus, was auf Französisch Schwarze Witwe bedeutet. Natürlich ist nicht alles einfach, aber auf den Touren, die sie auch hauptberuflich gibt, fühlt sie sich zu Hause. Die Straße ist ihre Bühne. Aufklärung steht dabei an vorderster Stelle. Ob es jetzt eine Kiezführung oder eine Konfrontation mit einer anderen Person ist. Jetzt geht aber erstmal die Tour los.
Solltet ihr während der Tour Fragen haben, googelt das. Gut, da würde ich sagen, wir haben jetzt erstmal alles Wichtige geklärt. Das heißt, für euch ist erstmal nur eins wichtig. Ihr fangt da dran so unauffällig und da heißt es, wusch, wusch.
Es geht von der Olivia Jones Bar auf der Großen Freiheit bis zum Hans-Albers-Platz und endet am Spielbodenplatz und der David-Wache. Veuve Noir erzählt über die Hamburger Kiezgeschichte und die berühmtesten Kneipen und Ecken des Rotlichtviertels auf der Geilen Meile, wie Udo Lindenberg sie besungen hat. Bissig und humorvoll klärt sie über die Prostituierten auf, aber gibt auch Input zur queeren Geschichte des Viertels, beispielsweise über den Spiegelskandal am Spielbodenplatz in den 1980er Jahren. Damals war offen Queersein illegal. Man traf sich heimlich auf öffentlichen Toiletten, wie hier auf St. Pauli. Es kursierte das Gerücht, dass sich hinter den Spiegeln der Toiletten Polizeibeamte befanden und Listen führten.
Corny Littmann, mit einer derjenigen wenigen, der damals mit unter anderem nicht nur für die Schwulenbewegung bei uns hier auf St. Pauli zuständig war, hatte irgendwann die Schnauze voll. Der ist nämlich darunter marschiert und hat mit einem Hammer einen dieser Spiegel zerschlagen. Und dort hinter saß tatsächlich einer dieser dämlichen Beamten und hat auch diese Listen geschrieben. Daraufhin gab es natürlich sofort riesengroße Ausschreitungen, jahrelange Demonstrationen. Die Rosa-Listen sind nachher Gott sei Dank zeitnah abgeschafft worden.
Am Ende der Tour landet die Gruppe wieder am Anfangspunkt, der Olivia Jones Bar. Hier können die Gäste noch einen wahren Schatz erkunden, Olivia Jones privates Kostümarchiv. Im oberen Stock des Gebäudes ist ein kleiner Showroom mit den berühmtesten Outfits und Kostümen der Drag-Ikone hinter einer Vitrine ausgestellt. Veuve erzählt von den unterschiedlichen Events, wo die Kostüme getragen wurden und wie sie selbst einmal zu einem Reality-TV-Format gehen würde. Es gibt noch einen letzten To-Do-Punkt, bevor die Führung beendet ist. Ein Selfie mit unserer Drag-Queen Veuve Noir.
Wer jetzt das wahnsinnige Bedürfnis hat, mit mir noch ein Porno zu drehen, macht mal alles nach der Tour, okay?
Und falls ihr auch noch übers Wochenende hier bleiben solltet, wünsche ich euch natürlich noch ein wunderschönes Wochenende und ein schönes Loch am Ende und würde sagen, ihr habt jetzt die Möglichkeit, so sehr auszurasten und zu applaudieren, wie euch die Tour gefallen hat! Vielen, vielen Dank nochmal und dann würde ich sagen, ihr folgt der Transe das letzte Mal für heute unauffällig und dann heißt es wieder...
It doesn't matter if you love him. Or capital H-I-M. M-M-M-M-M-M. Just put your paws up. 'Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H.
I'm on the right track today. be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, Chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast, but leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient,
Das Thema unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung ist Drag in Hamburg. Wir haben bereits Einblicke in die gegenwärtige Drag-Szene der Hansestadt gewonnen, haben ein Drag-King-Kollektiv kennengelernt und sind mit einer Drag-Queen über den Kiez spaziert. Nun wollen wir einen Sprung in die Vergangenheit wagen und uns die Historie von Drag genauer anschauen. Unsere Redakteurin Fine Meyer hat sich mit der vielseitigen Geschichte des Drags allgemein, aber auch speziell in Hamburg auseinandergesetzt. Hallo Fine.
Hallo Sophia.
Drag, je mehr ich über dieses Thema erfahre, desto mehr Fragen kommen mir eigentlich. Du hast dich ja mit der Historie von Drag befasst und bevor wir über Drag in Hamburg reden, kannst du mir sicherlich erzählen, wo Drag eigentlich herkommt und wie lange es Drag überhaupt schon gibt.
Ja, das kann ich gut verstehen. Drag ist auch wirklich ein sehr, sehr vielfältiges Thema, auch was die Historie angeht. Drag entstand wohl im frühen 20. Jahrhundert und zwar in den USA. Die ganze Geschichte fängt aber eigentlich schon viel früher an. Wo genau der ganze Ursprung liegt, ist aber gar nicht so leicht zu beantworten. Das hat was mit Aufständen zu tun, aber eben auch mit der Entwicklung, die es vorher gab. Und zwar gab es ja auch schon vorher TravestiekünstlerInnen und Menschen, die sich in Kleidern des anderen Geschlechts immer wieder zur Schau gestellt haben. Wie im Theater bei Shakespeare. Da wurden beispielsweise alle Frauenrollen durch Männer gespielt. Es gibt also schon seit der Antike bis heute immer wieder Kunstformen, bei denen irgendwie mit den stereotypen Merkmalen des anderen Geschlechts gespielt wird. Und jedes Mal werden die ZuschauerInnen in den Bann gezogen.
Okay, wow, das ist eine wirklich lange Geschichte. Aber Drag und Travestie sind trotzdem nicht das Gleiche, oder?
Genau, das ist richtig. Drag und Travestie sind irgendwie miteinander verwandt, aber es ist nicht das Gleiche. Travestie befasst sich mit einer Illusion, bei der ZuschauerInnen kaum zwischen Verkleidung und Realem unterscheiden können. Und bei Drag ist es eher so, dass es was mit politischem Engagement zu tun hat und man möchte eine soziale Veränderung anstoßen.
Und wann kam Drag dann final nach Hamburg?
Drag kam wahrscheinlich so im frühen 21. Jahrhundert nach Hamburg. Vorher gab es schon ganz viel Travestiekunst in Hamburg. Besonders kam das nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Drag kam dann erst nach und nach mit in den Schauplatz hinein.
Okay. Und existieren weiterhin Drag und Travestie in Hamburg?
Ja, das existiert beides noch. Man kann da beispielsweise an die Olivia Jones Bar denken, aber auch Travestie existiert noch. Beispielsweise im Kabaretttheater Pulverfass oder etwa im Schmitz-Tivoli.
Das klingt schon mal irgendwie alles sehr positiv und harmonisch, zumindest aktuell. Ich kann mir vorstellen, dass Drag und Travestie vor allen Dingen in der Vergangenheit nicht immer nur positive Rückmeldungen bekommen haben, oder?
Ja, das stimmt leider. Also bereits seit der Antike gab es immer wieder Probleme, die Leute, die in diesem Bereich tätig waren, ja, auf sich nehmen mussten. Und zwar wurden sie teilweise politisch verfolgt, sie wurden diffamiert, sie wurden bestraft, sie wurden teilweise sogar umgebracht dafür, dass sie eine Kunstform ausgeübt haben.
Ich könnte mir vorstellen, dass gerade auch während der NS-Zeit das ein besonderes Hoch erlebt hat, oder?
Ja, genau. In der NS-Zeit, das ist ein total spannendes und schwieriges Thema. Es gibt einige Aufzeichnungen, aber die sind alle nicht so richtig gut erfasst. Manchmal wurden eben auch Akten vernichtet, manchmal kann man Akten einsehen. Ein Beispiel dafür sind die Alsterdorfer Anstalten. Da könnte man sich einfach mal ins Archiv setzen und ein paar Sachen durchlesen. Sehr, sehr spannende Geschichten. Jedenfalls war es dort so, dass gerade zum Ende hin Männer, die in Frauenkleidern herumgelaufen sind, in KZs gesteckt wurden.
Es ist wirklich eine unheimlich spannende Geschichte und ich bewundere auch die mutigen Travestie- und Drag-KünstlerInnen. Vielen lieben Dank für diesen spannenden Einblick.
Sehr, sehr gerne. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? To think I'd crumble, to think I'd lay down and die. Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive.
Ihr hört den Tübinger Campusfunk Mikro Europa. Thema heute: Drag in Hamburg. Wir haben Karl Gazzali für ein Interview getroffen. Der Wig-Designer hat sich mit seiner Arbeit auf Drag Queens fokussiert. Unter anderem designte er auch die Perücken für Olivia Jones. Wir wollten von dem ehemaligen Friseur wissen, wie er in die Drag-Szene eingestiegen ist und wie aus einer Idee eine fertige Perücke wird. Außerdem hat er uns verraten, was das bisherige Highlight seiner Karriere war.
Wie bist du denn dann an die Welt der Drag Queens rangekommen?
Also ich habe viele Jahre schon einen Club, drei schwule Clubs geführt in Hamburg, in St. Georg, gegenüber vom alten Pulverfass. So, und da sind natürlich die ganzen Darsteller dann nach Feierabend zu uns gekommen, also seit vielen Jahren schon Kontakt. Und vor 10 Jahren habe ich dann angefangen, für einen Freund Perücken zu machen, Valerie Pearl, der hat so Partys gehostet. Ja, es war dann so einmal im Monat und ja, irgendwann habe ich mich entschieden, das dann hauptberuflich zu machen. Aber es ist was völlig anderes als Haare schneiden oder der Friseurberuf.
Und wo ist denn da der Unterschied zwischen auch einer normalen Perücke und vielleicht einer von einer Drag Queen?
Also der eigentliche Unterschied ist die Basis, mit der man arbeitet. Haar ist halt ein Naturprodukt und ich arbeite nur mit synthetischen Fasern. Das hat komplett andere Eigenschaften. Es reagiert anders auf Wärme, anders auf Nässe. Es reagiert auf alles anders. Von dem her ist sämtliches Wissen, das man als Friseur hatte, nicht mehr anwendbar. Ich würde sogar fast schon sagen, dass es ein bisschen hinderlich ist.
Und hast du so ein Lieblingsmaterial oder
Also tatsächlich versuche ich alles aus diesen synthetischen Haaren zu machen. Ich mag zum Beispiel jetzt nicht unbedingt Accessoires in eine Perücke einarbeiten, so Blumen oder so. Federn geht schon nochmal, Federn gehen immer oder Strass. Aber so, es gibt halt viele, die sich irgendwas reinballern, irgendwelche Figuren oder sowas. Das mache ich nicht. Also ich versuche dann schon alles aus Haaren zu machen.
Kannst du vielleicht beschreiben, wie so der Arbeitsprozess ist? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich hätte gerne eine Perücke, die wie ein Mund, wie Lippen geformt sind. Wie fängst du da an?
Also als erstes muss ich mir dann mal so mehrere Tage einen Plan machen, wie ich das Ding überhaupt baue. Also ich sag von mir auch, dass ich nicht Perücken frisiere, sondern ich baue Perücken. Also bei mir haben alle so individuell gefertigte Drahtgestelle und da müssen die Haare dran gearbeitet werden. Und also dieser Plan dauert schon eine ganze Weile. Und dann muss man dann halt Schritt für Schritt diesen Plan abarbeiten, wobei die meisten Arbeitsschritte eher anstrengend sind oder nervig, langweilig. So dieses eigentliche Tolle an der Arbeit ist eher so in den letzten 3-4 Stunden.
Und was beeinflusst dich oder was inspiriert dich denn da so dann am meisten?
Ja, die Größe, das Bunte und das Treiben an sich, diese Drag Queens haben das schon ein buntes Leben, obwohl ich gar nicht so mehr der Typ bin, der sich jetzt wahnsinnig viele Shows anschaut, weil ich halt auch gar nicht mehr so viel weggehe irgendwie. Aber es ist schon schillernd. Also es ist auch erstaunlich, was aus so einem unscheinbaren jungen Typen für eine Diva entstehen kann. Ich mache ja auch die Perücken für die Fernsehshow Viva la Diva, wo prominente Männer als Drag Queen verwandelt werden. Und die müssen dann erraten werden. Und Olivia Jones sitzt da auch in der Jury. Und ich frage sie dann immer, hast du ihn wirklich nicht erkannt? Weil ich bin ja in dem Prozess dann dabei. So, ich sehe das dann schon, wer das ist. Aber Olivia sagt, nee, das erkennst du nicht.
Was war denn so das prägendste Erlebnis deiner Karriere bisher?
Also jetzt haben wir ja, mein Freund und ich haben zusammen eine Perücke gemacht für Olivia Jones, die jetzt offiziell ein Kulturgut ist. Die wird im Museum für Hamburgische Geschichte ausgestellt. Und da werden sich in 500 Jahren immer noch Menschen drum kümmern.
Magst du vielleicht genau diese Perücke einmal beschreiben, dass man die, oder auch die Zuhörenden, die vielleicht einmal so ein bisschen vor Augen bekommen?
Ja, es ist also eine Rosenblüte in Pink mit den typischen Olivia Jones-Merkmalen. Die habe ich natürlich auch sehr fest gearbeitet. Und mein Freund Barakat hat 6000 Strasssteine da per Hand draufgeklebt.
Seit wann arbeitest du für Olivia Jones?
Für Olivia mache ich seit 4 Jahren die Perücken ungefähr.
Wie kam der Kontakt zustande? Einfach über deinen Ruf? Kam sie auf dich
zu? Die ersten, also ich kenne Olivia schon ewig, ne, also auch durch unsere Clubzeit, meine Clubzeit und so, da war sie auch schon immer Gast. Und ich habe 2-3 Mädels von ihr Perücken gemacht und so kam sie dann auf mich zu und so.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Damit sind wir am Ende unserer Mikro-Europa-Sendung. Sie ist an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg im Rahmen eines Workshops unter der Leitung von Ulrich Hägele entstanden. Hier nochmal die Autorinnen in alphabetischer Reihenfolge. Alma Bartels, Sophia Kohn, das bin ich, Fine Meyer, Sophie Rausch und Alicia Wagner. Vielen Dank an alle, die heute zugehört haben. Wir hoffen, dass ihr einen Einblick in die faszinierende und künstlerische Drag-Welt in Hamburg bekommen habt. Vergesst nicht, die Shows zu besuchen und damit die Kreativität und Leidenschaft dieser KünstlerInnen zu unterstützen. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr im Sendearchiv auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek. Weitere Infos gibt es auf der Homepage micro-europa.de. Schaut auch gerne mal auf die Homepage unseres digitalen Fink-Stadtmagazins unter fink.hamburg. Vom Mikro verabschiedet sich heute Sophia Kuhn. Bis zum nächsten Mal.
I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.